ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ist nicht zu beneiden. Ausgerechnet im 80. Jahr ihres Bestehens stecken die Vereinten Nationen in einer tiefen politischen und finanziellen Krise. Die Welt leidet unter immer mehr Kriegen und Konflikten. Ukraine, Gaza, Sudan, um nur einige zu nennen. Doch die Vereinten Nationen, die vor 80 Jahren gegründet wurden, um genau das zu verhindern, stehen eher machtlos im Abseits. Und so klingt ihr Generalsekretär, der Portugiese Antonio Guterres, gut ein Jahr vor Ende seiner zweiten Amtszeit oft müde und manchmal verzweifelt. In seiner Eröffnungsrede der UN-Generalversammlung im September beschwört er die anwesenden Staats- und Regierungschefs und Außenminister.
What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws?
Was für eine Welt wollen wir? Eine der rohen Macht oder eine des Rechts? Eine Welt, in der Eigeninteressen über allem stehen oder eine, in der die Nationen zusammenkommen? Eine Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt oder eine, in der das Recht für alle gilt?
Hier bei den Vereinten Nationen, mahnt ihr Generalsekretär, ist der Ort, um Konflikte friedlich auszutragen und Krisen gemeinsam zu bewältigen. Dann appelliert Guterres an alle 193 Mitgliedstaaten, sich wieder aktiv zu den Verpflichtungen des Völkerrechts und zur zentralen Bedeutung der multilateralen Weltordnung zu bekennen. Und er fordert, dass sich alle wieder stärker für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen.
To reaffirm the imperative of international law, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights.
In einer Welt, in der an die Stelle der regelbasierten Ordnung immer ungehemmter das Recht des Stärkeren tritt, versuchte Guterres, den Gründergeist der Vereinten Nationen zu beschwören. Der ist immer noch spürbar in den amerikanischen Wochenschauen vom Oktober 1945, auch wenn uns das Pathos der unmittelbaren Nachkriegszeit fremd geworden ist. Bilder von Trümmerlandschaften aus dem Zweiten Weltkrieg sind zu sehen, ausgemergelte Opfer, die die Konzentrationslager der Nazis überlebt haben, schließlich das Konferenzzentrum in San Francisco, wo als Konsequenz aus der Katastrophe zweier Weltkriege die 50 Gründerstaaten der Vereinten Nationen zusammenkamen. Krönender Abschluss am 24. Oktober 1945, die feierliche Verabschiedung eines Regelwerks der Völker, um künftige Kriege zu verhindern. Es war die Geburtsstunde der Charta der Vereinten Nationen, betont der Sprecher der Wochenschau.
Es war eine Konferenz, um eine Charta für alle Menschen zu verfassen. Sie beginnt mit den Worten: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat.
Treibende Kraft, die zur Gründung der Vereinten Nationen führte, war der ein halbes Jahr zuvor verstorbene US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Sein Nachfolger im Amt, Harry S. Truman, verkündete der Weltöffentlichkeit feierlich den erfolgreichen Abschluss der Konferenz.
So viele bezweifelten, dass je eine Einigung erzielt werden kann. 50 Staaten, deren Völker, Religionen, Sprachen und Kulturen so unterschiedlich sind. Doch all diese Unterschiede wurden überwunden durch die gemeinsame, unerschütterliche Entschlossenheit, einen Weg zu finden, um Kriege zu beenden.
Entschlossenheit und Aufbruchsstimmung am Anfang, 80 Jahre danach, ist kaum jemandem bei den Vereinten Nationen zum Feiern zumute. Es herrscht Katerstimmung und eine tiefe Verunsicherung im UN-Hauptquartier am East River in New York. Die multilaterale Weltordnung, für die die Vereinten Nationen stehen, bröckelt. Statt der regelbasierten Ordnung und der Stärke des Rechts setzt sich immer häufiger das Recht des Stärkeren durch. Die Präsidenten der USA, Russlands und Chinas, Trump, Putin und Xi, bestimmen die Geschicke der Welt, nicht die Vereinten Nationen. Die beiden Kriege in der Ukraine und in Gaza zeigen den Bedeutungsverlust der Vereinten Nationen besonders drastisch, sagt einer der profundesten Kenner der Vereinten Nationen, Richard Gowan von der Denkfabrik Crisis Group. Krisenzeiten habe es bei der UN immer wieder mal gegeben, doch diesmal sei es anders, sagt Richard Gowan.
The level of international fragmentation is so high.
Die Weltgemeinschaft ist so zersplittert und die Trump-Regierung ist so zerstörerisch. UN-Mitarbeiter haben diese Krise sogar mit der des Völkerbunds verglichen, der vor dem Zweiten Weltkrieg scheiterte. Die Sorge ist sehr groß.
Unmittelbar vor der Generalversammlung im September, die oft als Weltmeisterschaft der Diplomatie bezeichnet wird, gab es sogar kritische Fragen, ob diese UN-Generalversammlung die letzte sein wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zog in seiner Rede bei der Generaldebatte eine ernüchternde Bilanz nach 3,5 Jahren Krieg gegen sein Land. Nicht auf die Vereinten Nationen oder andere internationale Organisationen könne sich sein Land verlassen. Die einzigen Sicherheitsgarantien, von denen das Überleben der Ukraine abhängt, so Zelensky, seien mächtige Freunde und vor allem Waffen.
This is all about collapse of international law.
Der Zusammenbruch des Völkerrechts und die Schwäche internationaler Organisationen machen Waffen wichtiger. Waffen entscheiden, wer überlebt.
Noch härter die Kritik von US-Präsident Donald Trump in seiner mit Spannung erwarteten Rede bei der Generaldebatte. Die UN hätten zwar viel Potenzial, so Trump, aber sie bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück.
But it's not even coming close to living up to that potential.
Meistens schreiben sie nur einen Brief mit scharfen Worten und dann passiert nichts. Es sind leere Worte, die aber beenden keinen Krieg. Das Einzige, was Kriege beenden kann, sind Taten.
Dabei trägt US-Präsident Donald Trump eine erhebliche Mitschuld an der tiefen politischen Krise, in der die Vereinten Nationen gefangen sind. Denn Amerika ist, wie Russland und China, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, dem einzigen Gremium, das völkerrechtlich bindende Beschlüsse fassen kann. Vor allem die USA und Russland blockieren mit ihren Vetos regelmäßig gemeinsame Beschlüsse. So scheiterte etwa jeder Versuch im UN-Sicherheitsrat, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu stoppen, am Veto des Aggressors selbst. Auch China ist nicht bereit, Russlands Krieg zu verurteilen. Umgekehrt legt die US-Regierung ihr Veto ein, wenn es um Kritik an Israels Krieg in Gaza oder sein Vorgehen im Westjordanland geht. Schlimmer noch, alle drei Vetomächte halten sich selbst nicht mehr an das Völkerrecht und verstoßen ungestraft gegen die UN-Charta. Russland in der Ukraine, China im südchinesischen Meer und die Trump-Regierung zum Beispiel durch Liquidierung angeblicher Drogenboote aus Venezuela. Auch Verstöße gegen die Menschenrechte nehmen zu. Hinzu kommt, was UN-Experte Richard Gowan den Trump-Schock für die Vereinten Nationen nennt.
Gleich in den ersten Wochen hat die Trump-Regierung die Finanzierung aller UN-Organisationen blockiert oder gestrichen. Diese Trump-Regierung ist viel ideologischer und entschlossener, die UN anzugreifen, als es die erste war.
Mit einem Rückzug Amerikas aus dem Klimaschutzabkommen und UN-Organisationen wie dem UN-Menschenrechtsrat, der UNESCO oder der Weltgesundheitsorganisation hatte man gerechnet, nicht aber mit solch dramatischen Kürzungen des Hauptgeldgebers der UN. Die Folgen für die humanitäre Arbeit und die Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen sind katastrophal. Zumal auch andere Länder nicht eingesprungen sind. Im Gegenteil, auch China und die europäischen Staaten kürzen heute bei der Entwicklungshilfe.
Thank you for the opportunity to brief you on the UNAID initiative. Since my last update.
Aber auch die UN als Organisation ist betroffen. UN-Generalsekretär Guterres musste einen drastischen Sparplan vorstellen. UN80, UN80. Danach müssen die Vereinten Nationen mehr als 15% ihres Budgets kürzen und fast jede fünfte Stelle streichen. Vor der UN-Generalversammlung im September war sogar befürchtet worden, US-Präsident Donald Trump werde seine Rede bei der Generaldebatte nutzen, um den Rückzug Amerikas aus den Vereinten Nationen oder weiteren UN-Organisationen anzukündigen. Umso größer die Erleichterung, dass dies ausblieb, trotz Trumps in Teilen kruder Rede. Besser, so die Einschätzung in UN-Kreisen, Trump regt sich über nicht funktionierende Rolltreppen, ausgefallene Teleprompter und Windräder auf, als dass er den generellen Ausstieg Amerikas aus der UN verkündet. Tatsächlich hatte Trump nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit UN-Generalsekretär Guterres betont, Amerika stehe zu 100% hinter den Vereinten Nationen, auch wenn er die Organisation manchmal kritisiere. Und in den Tagen nach seiner Rede hat Trump selbst erlebt, wie wichtig das Treffen so vieler Staats- und Regierungschefs auf engstem Raum ist. Der Waffenstillstand für Gaza wäre ohne seine Gespräche am Rande der UN-Generalversammlung mit den Regierungschefs der arabischen Staaten, der Türkei und Frankreichs wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Auch der UN-Kritiker Trump weiß jetzt, die UN sind der einzige Ort der Welt, an dem alle Staaten dieser Welt zusammentreffen. Ein Lichtblick am Ende dieser 80. UN-Generalversammlung, der jedoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die vergangenen 5 Jahre für die Vereinten Nationen eine Zeit des Rückschritts waren. Erst die Pandemie, dann die Kriege in der Ukraine und in Gaza, die 17 Nachhaltigkeitsziele der vor 10 Jahren verabschiedeten UN-Agenda 2030 sind in weite Ferne gerückt.
Auch im Völkerbundpalast in Genf, dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen, ist der Sparzwang allgegenwärtig. Jeden Abend erinnern Lautsprecherdurchsagen daran, das Gebäude um Punkt 19 Uhr zu verlassen. Damit sollen die Kosten für Strom, Heizung und Sicherheitspersonal gesenkt werden. Eine Sparmaßnahme wegen miserabler Zahlungsmoral. Bis Oktober 2025 hatte fast ein Drittel der Mitgliedstaaten den Pflichtbeitrag für das laufende Jahr noch nicht oder nur teilweise überwiesen. Darunter sind auch die beiden größten Beitragszahler, die USA und China, die zusammen 42% zum UN-Gesamtbudget beitragen. Seit ihrer Gründung basiert die Arbeit der Vereinten Nationen auf 3 Grundpfeilern, den sogenannten Säulen des UN-Systems: Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte. Ohne Gegenstimmen verabschiedete die UN-Generalversammlung 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 1:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Die Erklärung ist eine, wenn nicht die große Errungenschaft der Vereinten Nationen. Aber es sei fraglich, ob ihr heute noch alle Mitgliedstaaten zustimmen würden, sagt Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte.
Wenn man sie jetzt neu verhandeln würde, bin ich mir nicht sicher, dass wir denselben Text schaffen würden. Also ich glaube, da muss man schon das auch in der historischen Dimension sehen und auch aus den Erfahrungen eben der beiden Weltkriege, Holocaust, die Grausamkeiten, die passiert sind im ersten Teil unseres 20. Jahrhunderts. Und da war eben dieser Niemals-Wieder-Gedanke sehr stark. Und der beflügelt ja nach wie vor auch die Menschenrechtsbewegung, der beflügelt die Vereinten Nationen. Schaffen wir es immer? Nein. Aber es ist nach wie vor die große Inspiration für viele Menschen auf der Welt.
Neben dem Hochkommissariat, das der Österreicher Volker Türk seit 2022 leitet, ist der UN-Menschenrechtsrat in Genf das zentrale Gremium für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte sowie die regelmäßige Überprüfung der Menschenrechtslage in allen 193 UN-Mitgliedstaaten.
Excellence, distingué collègue, je déclare ouverte la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme.
Bei der Eröffnung der Menschenrechtsratssitzung im September appelliert UN-Hochkommissar Türk nicht zum ersten Mal an die Mitgliedsländer, den immer massiveren Völkerrechtsbrüchen und Menschenrechtsverbrechen auf der Welt nicht länger tatenlos zuzuschauen. Er spricht von Russlands immer tödlicherem Krieg in der Ukraine, dem unvorstellbaren Leid der Menschen im Sudan, von Israels Massentötungen palästinensischer Zivilisten in Gaza.
When states ignore violations of the law, they become normalized.
Wenn Staaten Gesetzesverstöße ignorieren, werden diese zur Normalität. Und wenn Staaten das Gesetz inkonsequent anwenden, untergraben sie die Rechtsordnung überall. Es ist Zeit, dass die Staaten aufwachen und handeln. Überall auf der Welt werden seit langem etablierte Regeln verantwortungslos geschreddert.
Doch während sich weltweit schwerste Menschenrechtsverletzungen häufen, fehlen dem UN-Hochkommissar die politische Unterstützung und das Geld. Nur etwa 5% des UN-Gesamtbudgets sind für die Arbeit seines Büros vorgesehen.
Wie ich mein Amt vor 3 Jahren angetreten habe, habe ich immer schon gefunden, dass wir unterfinanziert sind. Und mittlerweile sind wir noch einmal mehr unterfinanziert. Wir haben in diesem Jahr 1/4 unseres Budgets verloren. Und das hat natürlich ganz konkret Auswirkungen. Unsere Untersuchungskommissionen, es gibt 12 zu verschiedenen Ländern, Sudan, Südsudan, Myanmar und Ukraine, also kann ich eine ganze Reihe aufzählen, die schaffen es im Moment nicht, ihre Arbeit wirklich so durchzuführen, wie es vorgesehen ist. Das heißt, wir können die nur 40% bezahlen.
Die Folge: Menschenrechtsverletzungen werden weniger unabhängig untersucht und dokumentiert. Es gibt weniger Berichte mit Fakten und Beweisen, die dann juristisch verwendet werden können, um Menschenrechtsverbrechen zu ahnden. Auch bei der Prävention wird gespart. Der UN-Unterausschuss zur Verhütung von Folter musste seine Arbeit einschränken. Statt wie geplant in 8 Ländern Gefängnisse und Haftanstalten zu besuchen, konnten die Anti-Folter-Experten der UN dieses Jahr nur 4 Einsätze leisten.
Das heißt, diejenigen, die jetzt beispielsweise foltern in Gefängnissen oder in Haftanstalten, die werden weniger in Rechenschaft gezogen.
Eine Gruppe von Staaten, angeführt von China und Russland, will offenbar genau dies: die Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen nachhaltig behindern, und zwar mit gezielten politischen Manövern und massivem Druck hinter den Kulissen auf die für Haushaltsverhandlungen zuständigen UN-Gremien. Das zeigt eine investigative Untersuchung der Nichtregierungsorganisation International Service for Human Rights, die Interviews mit UN-Diplomatinnen und Diplomaten sowie interne Haushaltsdokumente ausgewertet hat. Rafael Viana David, der an der Studie beteiligt war, spricht von einem, Zitat, strukturellen Angriff auf die Menschenrechtsfinanzierung.
Die gesamte Menschenrechtsarchitektur der Vereinten Nationen steht vor dem finanziellen Kollaps wegen der geopolitischen Interessen Russlands und Chinas. Sie nutzen seit langem schon Haushaltsverhandlungen als Waffe, um die Mittel im Menschenrechtsbereich zu kürzen. Verschärft wird das durch die aktuelle Liquiditätskrise, die von den USA, aber auch China vorangetrieben wird.
Der UN-Menschenrechtsrat wird oft kritisiert als stark politisiertes Gremium, in dem auch Länder sitzen, die die Menschenrechte notorisch missachten oder in dem Staaten Menschenrechtsverletzungen nach zweierlei Maß bewerten, je nachdem, wo sie begangen werden. Im April 2022 entschied die UN-Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit, Russland aus dem Menschenrechtsrat auszuschließen. Im Februar 2025 verkündeten erst die USA, dann Israel ihren Rückzug aus dem Gremium.
Just an hour ago I presented to the Human Rights Council, to the President of the Human Rights Council, Ambassador Hoogenhaber, a letter informing the President of the Human Rights Council that Israel is withdrawing from the Human Rights Council.
Die USA gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Sie wollen sich auch der Überprüfung der Menschenrechtslage im eigenen Land verweigern, einem Verfahren, dem sich alle Mitgliedstaaten regelmäßig unterziehen müssen. Auf der Grundlage der UN-Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie gegebenenfalls des humanitären Völkerrechts. Die Weigerung der Trump-Regierung sei beispiellos in der Geschichte der Vereinten Nationen, sagt Michaela Lisowski, Leiterin des Human Rights Hub der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Genf.
Wenn sich die USA dem Menschenrechtsberichtsverfahren nicht stellen, bedeutet das ganz klar eine Abwendung. Und sie wären damit das erste Land weltweit. Selbst Syrien, stellen Sie sich vor, selbst Syrien im Bürgerkriegssituation hat einen Menschenrechtsbericht eingereicht. Selbst die Russische Föderation, selbst China, selbst Iran und so weiter.
Dass ausgerechnet die USA, die die Menschenrechtsarbeit der Vereinten Nationen jahrzehntelang geprägt und sogar noch während Trumps erster Amtszeit auch mit freiwilligen Beiträgen unterstützt haben, heute so radikal aussteigen, beunruhigt UN-Hochkommissar Türk.
Ich hoffe schon, dass die USA, dass es da zu einem Umdenken kommt. Und ich habe schon auch den Eindruck, auch in den letzten Kontakten, die ich mit der amerikanischen Regierung gehabt habe, dass man uns jetzt wieder entdeckt und auch den Wert der Menschenrechte und auch den Wert unserer Arbeit. Dass die schon wissen, dass das auch im Interesse der Steuerzahler in den USA ist, unsere Arbeit zu unterstützen. Und meine wirtschaftliche Beziehungen beispielsweise werden dann besser, wenn man Stabilität hat. Und wir sind ein Träger der Stabilität.
Finanziell ausgetrocknet, attackiert und blockiert. 80 Jahre nach ihrer Gründung wirken die Vereinten Nationen aber manchmal auch kraft- und bedeutungsloser, als sie es tatsächlich sind. Denn auch wenn oft geopolitische und nationale Interessen dominieren, auch wenn im UN-Sicherheitsrat die USA, Russland und China jegliche Versuche zum Scheitern bringen, Kriege zu stoppen oder auch nur angemessen zu verurteilen, auch in jüngster Zeit seien wichtige Fortschritte erreicht worden, sagt Deutschlands UN-Botschafterin in Genf, Antje Lindertze.
Ich glaube, dass sich der Wert in allen Bereichen, sei es Sicherheit, Freiheit, Menschenrechte oder auch Wirtschaftsinteressen, hier ganz konkret zeigt, wenn man nicht nur auf den Sicherheitsrat schaut, sondern auch auf die vielen Organisationen, die zum Beispiel hier in Genf sich bewährt machen. Erfolgsmeldungen gab es ja zuletzt hier aus Genf beim Pandemieabkommen. Immerhin haben wir uns darauf multilateral einigen können und uns für die nächste Pandemie, die sicher kommen wird, global etwas besser aufgestellt. Und wir haben auch das Fischereiabkommen innerhalb der WTO abschließen können vor wenigen Wochen.
Das nach jahrelangen Verhandlungen hart errungene Abkommen gegen die Überfischung der Weltmeere feierte die Welthandelsorganisation WTO als Lichtblick in der großen Krise. Devise: Totgesagte leben länger.
Anyone who thinks the WTO is not working, what do we say to them today? You are wrong. Louder, louder. You are wrong. We are working and we are not going to stop.
Weder das Fischereiabkommen der WTO noch das Pandemieabkommen der WHO, beide mit Sitz in Genf, werden die grassierende Missachtung der UN-Charta, der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts stoppen. Aber sie zeigen, die immer wieder vorgebrachte Behauptung, die regelbasierte multilaterale Weltordnung sei am Ende, ist eben nur die halbe Wahrheit.
Man kann das Glas immer halb voll oder halb leer sehen. Unsere Aufgabe ist es, auf die Einhaltung des Rechts zu pochen.
Sagt Mirjana Spoljaric, Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf. Das IKRK ist Hüterin der Genfer Konventionen von 1949, also des humanitären Völkerrechts, das verbindlich festschreibt, ein Mindestmaß an Menschlichkeit muss gelten, auch in Kriegszeiten.
Wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der das Recht des Stärkeren dem Recht oder dem Politischen vorangestellt wird. Die Staaten können noch so lange schreien, dass der Multilateralismus zu Ende ist. Aber die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass es keine totalen Siege gibt. Und sie sehen auch heute wieder im Nahen Osten, dass dieser totale Sieg nicht erreicht werden kann. Was sie erreichen, sind Leid, Zerstörung und weitere Radikalisierung. Sie werden nur über gemeinsame Abkommen, sie werden nur über gemeinsame Vereinbarungen wieder zurück zum Frieden finden.
Und die basieren eben auf dem Völkerrecht.
And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations.
80 Jahre nach der feierlichen Verabschiedung der UN-Charta leiden Millionen Menschen weltweit unter 130 bewaffneten Konflikten. IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric wirbt jetzt bei den 193 UN-Mitgliedstaaten für eine globale Initiative, die das politische Engagement für das humanitäre Völkerrecht wiederbeleben soll. 90 Länder machen schon mit.